Wer die Geschichte Israels im Buch der Richter liest, stößt immer wieder auf dasselbe Muster. Gott rettet, das Volk erlebt seine Gnade, und doch wendet es sich erneut von ihm ab. Hinter diesen wiederkehrenden Abstürzen steht mehr als nur menschliche Schwäche, es geht um ein inneres Sich-Lösen von Gott und ein Sich-Binden an andere Mächte. Dieses alttestamentliche Bild legt zugleich eine tiefere geistliche Linie frei, die in 1. Mose beginnt, sich durch die ganze Schrift zieht und bis in unser persönliches Glaubensleben und die Lage des heutigen Christentums hineinreicht. Abkehr von Gott, der innere Kern des Chaos. Im 5. Zyklus des Richterbuches verdichtet sich, was in 1. Mose 3 begonnen hat, die stille, aber radikale Abkehr des Menschen von seinem Gott. Israel vergisst den Herrn, und die Kinder Israel gingen als Hure den Baalim nach und machten sich Baalbeere zu ihrem Gott. Die Schrift scheut dabei das Bild der Ehe nicht. Der Herr ist der rechtmäßige Ehemann seines Volkes, der sich in Bundestreue verschenkt, wenn Israel anderen Göttern nachläuft. Geschieht geistlich das, was eine Scheidung im Verborgenen der Herzen ist, man löst sich innerlich von der Treue des einen und verteilt sich auf viele Liebhaber. Es ist bezeichnend, dass die Bibel diese Bewegung nicht primär als moralischen Fehltritt beschreibt, sondern als Beziehungsbruch, als eine Verdrehung dessen, wozu der Mensch ursprünglich geschaffen wurde. Das Verlassen Gottes durch den Menschen begann in 1. Mose 3. Gott schuf den Menschen mit einem Geist, damit er mit ihm in Kontakt sein, ihn empfangen und ihn als Leben in sich aufnehmen konnte. Der Baum des Lebens im Garten stellte Gott selbst als die Verkörperung des Lebens dar, damit wir mit ihm in Kontakt sein und ihn empfangen können. Gott warnte den Menschen, nicht teilzuhaben an dem anderen Baum, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, denn das Essen der Frucht dieses Baumes würde im Tod enden. Doch von Anfang an hat Satan den Menschen verführt, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu nehmen, der die Verkörperung Satans selbst ist. Den Baum der Erkenntnis zu nehmen bedeutet in Wirklichkeit, Satan zu heiraten und sich von Gott scheiden zu lassen. Dieses Verlassen Gottes und das Sich-Verbinden mit Satan ist der stärkste Faktor hinter dem Chaos in der menschlichen Gesellschaft. Schon im Garten Eden zeigt Gott, wozu der Mensch existiert. Er stellt ihn vor den Baum des Lebens, Zeichen dafür, dass Gott selbst sich als Leben mitteilen will. Der Mensch trägt einen Geist, damit er Gott berühren, ihn aufnehmen und aus ihm leben kann. Daneben steht der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, eine Alternative, die Erkenntnis und Selbstständigkeit verspricht, in Wahrheit aber den Widersacher Gottes verkörpert. Wer von diesem Baum nimmt, bindet sich an eine andere Quelle, er wählt eine andere Mitte seines Daseins. Darum heißt es in 1. Mose Kapitel 2 Vers 17, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Hinter diesem Tod steht nicht einfach ein biologisches Ende, sondern der geistliche Bruch, das Herz kehrt sich von Gott ab und tritt in eine andere Gemeinschaft ein. Diese innere Trennung wird unmittelbar sichtbar. Es braucht keine Generationen, bis die Folgen ausbrechen, in der ersten Familie erhebt sich Kain gegen seinen Bruder Abel, und der erste Mord schneidet durch das Haus des ersten Menschenpaares. Von da an zieht sich eine Linie des Chaos durch das ganze Menschengeschlecht. Gewalt, Verwirrung, zerbrechende Ordnungen der Gesellschaft, ungerechte Strukturen zwischen Völkern, all das hängt tiefer als an politischen Entwicklungen. Es ist Ausdruck einer verschobenen Bindung, der Mensch, der für das Leben aus Gott geschaffen ist, versucht, aus anderen Quellen zu leben und macht sich damit abhängig von Mächten, die ihn zerstören. Dasselbe Muster begegnet im Richterbuch, wann immer Israel sein Herz vom Herrn abwendet, lösen sich auch die äußeren Strukturen, und das Land versinkt in Unruhe und Unterdrückung. Damit stellt uns dieser Zyklus nicht nur eine fremde, alte Geschichte vor Augen, sondern legt eine geistliche Dynamik frei, die bis in unser eigenes Leben reicht. Wo immer ein Herz sich von dem lebendigen Gott löst, beginnt äußerlich früher oder später eine Unordnung. Sie kann verborgen in Gedanken und Begierden sein, sie kann als zerrissene Beziehungen, als innere Leere oder als religiöse Routine ohne Leben sichtbar werden. Jeremia fasst Gottes Klage darüber so, denn mein Volk hat eine zweifache Bosheit verübt, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, rissige Zisternen, die kein Wasser halten. Diese Worte offenbaren zugleich Schmerz und Sehnsucht Gottes, er nimmt die Abkehr seines Volkes ernst, aber gerade, weil er sich als Quelle verschenkt, ruft er zurück. In der Erkenntnis dieser Zusammenhänge liegt etwas Befreiendes. Chaos ist nicht einfach Schicksal, sondern Zeichen, dass die erste Beziehung nicht mehr stimmt. Wo das Licht Gottes diese Wahrheit aufdeckt, öffnet sich der Weg, die eigene Bindung neu zu verorten, weg von rissigen Zisternen, hin zu dem einen, der als Baum des Lebens unser wahres Leben ist. Und es geschah, als Gideon gestorben war, da kehrten die Kinder Israel wieder um und gingen als Hure den Baalim nach und machten sich Baalbeere zu ihrem Gott. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Die Geschichte Israels spiegelt eine Bewegung wider, die in jedem Menschen gegenwärtig sein kann, das heimliche Austauschen der Quelle. Was den Richterzyklus so erschütternd macht, ist nicht zuerst die Grausamkeit der Ereignisse, sondern die Einfachheit, mit der ein Volk seinen Gott vergisst. Es geschieht nicht über Nacht, sondern in kleinen, inneren Verschiebungen. Sicherheit wird nicht mehr in Gott, sondern in Besitz, Anerkennung oder religiöser Leistung gesucht, Orientierung nicht mehr im Wort, sondern in wechselnden Stimmen. Gerade darin gewinnt das Bild vom Baum des Lebens seine Schärfe. Gott drängt sich nicht auf, er bietet sich als Leben an. Wo der Mensch eine andere Quelle wählt, achtet Gott seinen Willen, aber er entzieht sich nicht. Wie im Richterbuch bleibt er auch heute der, der ruft, überführt und neu gewinnt. Das macht Mut, die eigenen Loyalitäten im Licht seines Wortes zu betrachten, nicht in der Angst, entlarvt zu werden, sondern in der Hoffnung, neu an die Quelle des Lebens zurückgeführt zu werden, deren Wasser selbst im größten Chaos nicht versiegt. Ambition, Götzendienst und zerstörte Beziehungen. In der Gestalt Gideons begegnet uns zunächst ein Mann, den Gott ruft, schwach und zögerlich, aber von ihm gebraucht. Da wandte sich der Herr ihm zu und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Der Sieg über Midian trägt unübersehbar die Handschrift Gottes, nicht die eines militärischen Genies. Doch gerade nach dem Höhepunkt des Handelns Gottes wird sichtbar, wie gefährlich die Zeit des Erfolgs ist. Gideon lehnt zwar formal die Königswürde ab, sammelt aber große Mengen Beute, nimmt viele Frauen und errichtet aus dem Gold ein Ephod, das dem Volk zum religiösen Mittelpunkt wird, nicht mehr in der Gegenwart Gottes, sondern in Ophrah, bei ihm. Was äußerlich fromm erscheint, entfaltet eine zerstörerische Kraft, und ganz Israel trieb dort hinter ihm her Hurerei, und es wurde Gideon und seinem Haus zum Fallstrick. Gideons Versagen lag darin, dass er Gott verließ und sich mit Satan verband. In seinen Erfolgen war er mit Gott verbunden, in seinem Versagen aber verband er sich mit Satan. Als er sich mit Satan verband, endete das in Mord. Außerdem gab er sich dem Fleisch hin, war begehrlich und verfiel dem Götzendienst. Das führte zur Verderbnis seiner Familie und der gesamten Gesellschaft Israels. Abimelech, der Sohn einer Nebenfrau aus Sichem, führt diese Entwicklung auf ihre brutale Spitze. Ermöglicht durch Mittel aus dem Haus Baalberitz, kauft er sich Männer, leichtfertige und gewissenlose Leute, und lässt sie 70 Brüder auf einem Stein töten. Machtgier, religiöser Missbrauch und familiäre Zerstörung greifen ineinander. Hinter diesem Geflecht steht ein geistliches Prinzip, das Jesaja entlarvt, und du sagtest in deinem Herzen: Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Ambition beginnt nicht auf der Bühne, sondern im Herzen. Lange bevor Blut fließt, ist im Innern bereits eine Entscheidung gefallen, die eigene Erhöhung wird wichtiger als die Ehre Gottes und das Wohl der Brüder. Diese Linie ist nicht auf die Welt beschränkt. Sie kann sich in religiösen Kontexten fortsetzen, wenn Formen, Positionen und Einfluss das Herz mehr anziehen als Christus selbst. Paulus beschreibt den Weltlauf, von dem Christus uns befreit hat, nicht nur als offen gottloses System, sondern schließt darin auch ein religiöses Gefüge ein, das den Menschen an Regeln und Ruhm bindet. In Galater 6,14 wird die Kreuzeswirklichkeit so beschrieben: Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Welt meint hier alles, was den Platz Christi im Herzen streitig macht, auch geistliche Ambitionen, die sich des Namens Gottes bedienen, um eigene Ziele zu verfolgen. Wenn der Richterbericht von innerisraelitischen Massakern erzählt, wirkt das fern und fremd. Und doch berührt er eine Realität, die näher liegt, als uns lieb ist. Zerstörte Beziehungen, Machtkämpfe in Gemeinden, eigensüchtige Projekte unter frommem Vorzeichen, all dies sind mildere Ausprägungen derselben Wurzel. Das macht den Text nicht zur moralischen Keule, sondern zu einem Spiegel. Er zeigt, wie ernst es ist, wenn die Ausrichtung des Herzens sich verschiebt, weg von einer exklusiven Bindung an Gott, hin zu subtiler Selbstverwirklichung. Die gute Nachricht liegt darin, dass Gott diese Dinge ans Licht bringt, um zu befreien. Je klarer die Schrift die Verbindung zwischen Ambition, Götzendienst und zerstörerischen Beziehungen zeichnet, desto tiefer kann die Sehnsucht wachsen, in Christus zu ruhen statt sich selbst zu erhöhen. Darin liegt eine stille Ermutigung, wo der Mensch lernt, dem Kreuz den inneren Vorrang zu geben, verliert die Logik Abimelechs ihre Macht, und Raum entsteht für Beziehungen, die von Gnade statt von Konkurrenz geprägt sind. Da wandte sich der Herr ihm zu und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Und Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt, in Ophrah, auf, und ganz Israel trieb dort hinter ihm her Hurerei, und es wurde Gideon und seinem Haus zum Fallstrick. Die Verflechtung von Ambition und Götzendienst im Richterbuch entlarvt ein Muster, das sich unterschiedlich kleidet, aber immer denselben Kern hat. Der Mensch macht etwas anderes als Gott zum Träger seiner Bedeutung. Bei Gideon ist es der Ruhm des Siegers und eine religiöse Struktur, die ihn dauerhaft in die Mitte rückt, bei Abimelech der unbedingte Wille zur Herrschaft, erkauft um den Preis des Blutes der eigenen Brüder. In abgeschwächter Form können ähnliche Bewegungen unser Inneres berühren, man definiert sich über Einfluss, Stellung in einer Gruppe oder über ein geistliches Projekt, das unmerklich wichtiger wird als der, dem es dienen sollte. Das Richterbuch stellt dem nicht einfach moralische Appelle entgegen, sondern verweist auf einen anderen Weg, den Weg dessen, der in Gestalt Gottes war und sich doch erniedrigte, um Knechtsgestalt anzunehmen. Wo dieser Christus unser Herz gewinnt, wird es möglich, die eigene Ambition loszulassen, ohne in Bedeutungslosigkeit zu fallen. In ihm ist eine Würde geschenkt, die keiner Bestätigung von außen bedarf. Daraus erwächst die Freiheit, Beziehungen nicht zu benutzen, sondern zu schützen, und gerade darin ein leises, aber kraftvolles Gegenzeugnis zu der zerstörerischen Logik zu sein, die der Zyklus der Richter so eindrücklich vor Augen stellt. Gottes treue Regierung und sein rettender Überrest. Mit Abimelech scheint der Tiefpunkt erreicht, ein Richter, der keiner ist, eine Herrschaft, die auf Blut gebaut ist, eine Stadt, deren religiöses Zentrum nicht der Herr, sondern Baal-Berit ist. An dieser Stelle könnte die Geschichte einfach in Dunkel enden. Doch gerade hier tritt die verborgene, aber wirksame Regierung Gottes hervor. Der Mann, der sich mit Gewalt an die Spitze bringt, stirbt durch ein unscheinbares Mittel, da warf eine Frau einen oberen Mühlstein auf Abimelechs Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Was wie Zufall wirkt, fasst die Schrift in den größeren Zusammenhang, so vergalt Gott das böse Abimelechs, das er an seinem Vater begangen hatte, indem er seine 70 Brüder tötete, und all das Böse der Männer von Sichem ließ Gott auf ihren Kopf zurückkommen, und der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubbaals, kam über sie. Gottes Langmut gegenüber dem Bösen ist keine Gleichgültigkeit. Er ist nicht der entfernte Beobachter, sondern der König, der im verborgenen Recht spricht und die Geschichte so lenkt, dass Unrecht nicht das letzte Wort behält. Als er an den Turm herankam und gegen ihn kämpfte, warf eine gewisse Frau einen Mühlstein auf Abimelechs Kopf, und er zerschmetterte ihm den Schädel. Sofort rief er den jungen Mann, der seine Waffen trug, und befahl ihm, sein Schwert zu ziehen und ihn zu töten, damit nicht gesagt würde, er sei von einer Frau erschlagen worden. Der junge Mann durchbohrte ihn, und er starb. So vergalt Gott das böse Abimelechs und all das Böse der Männer von Sichem, und der Fluch Jotams kam über sie. Gerade weil Gottes Gericht wirklich ist, gewinnt seine rettende Initiative ein besonderes Gewicht. Nach der Wirrnis um Abimelech erwähnt das Buch Richter zwei nahezu unscheinbare Gestalten, Tola und Jair. Von Tola heißt es, und nach Abimelech stand Tola auf, der Sohn Puas, des Sohnes Dodos, ein Mann von Issachar, und er rettete Israel. Und er wohnte in Schamir im Bergland Ephraim. Über Jair lesen wir kurz, und Jair starb und wurde in Kammon begraben. Kaum Details, keine spektakulären Wundertaten, keine dramatischen Schlachten. Und doch markieren diese Namen Jahre der Ruhe. Inmitten von Zyklen des Abfalls bewahrt sich Gott Menschen, durch die er sein Volk stabilisiert und die Linie seiner Geschichte weiterführt. Es ist, als wolle die Schrift sagen, auch wenn der Lärm der Gewalt die Aufmerksamkeit bindet, ist Gottes stilles Handeln nicht weniger wirklich. Im Licht des gesamten Zeugnisses der Bibel wird deutlich, dass all diese begrenzten Retter auf einen hinweisen, der mehr ist als nur ein Richter unter vielen. Jesaja verbindet das Ende des Drucks wie am Tag Midians mit der Ankündigung eines Kindes, denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die Befreiung wie am Tag Midians verweist zurück auf Gideon, geht aber zugleich über ihn hinaus. In Christus nimmt Gott selbst die Rolle des wahren Richters und Retters ein. Er befreit nicht nur von äußeren Feinden, sondern aus der Macht des Weltlaufs, der die Geschichte in immer neue Zyklen des Chaos treibt. Diese Perspektive gibt der ernsten Richtergeschichte einen hoffnungsvollen Ton. Gottes Regierung ist real, er lässt das Böse nicht einfach laufen, sondern konfrontiert und begrenzt es, manchmal sichtbar, manchmal nur im Glauben erkennbar. Zugleich bewahrt er sich einen Überrest, Menschen, durch die er seinen Plan weiterführt und inmitten einer chaotischen Umgebung ein anderes Reich sichtbar macht. Für glaubende Leser heute ist dies mehr als eine historische Notiz. Es ist die Zusage, dass keine Verwirrung, weder persönlich noch gemeinschaftlich, so dicht ist, dass Gott darin keine Wege hätte. Er kann unscheinbare Mühlsteine gebrauchen, um stolze Systeme zu stürzen, und unscheinbare Menschen, um Räume der Ruhe zu schaffen. Da warf eine Frau einen oberen Mühlstein auf Abimelechs Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. So vergalt Gott das böse Abimelechs, das er an seinem Vater begangen hatte, indem er seine 70 Brüder tötete, und all das Böse der Männer von Sichem ließ Gott auf ihren Kopf zurückkommen, und der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubbaals, kam über sie. Der Weg durch Richter 9 und 10 ist kein Spaziergang durch erbauliche Geschichten, sondern ein Gang durch dunkle Schluchten. Gerade darum wird die Treue Gottes so kostbar, die sich in unscheinbaren Sätzen verbirgt, und nach Abimelech stand Tola auf, und er rettete Israel. Wenn Gott solche Namen bewahrt, die fast im Strom des Geschehens untergehen, ist das ein leiser Hinweis darauf, wie er auch heute wirkt. Oft nicht im grellen Licht der Aufmerksamkeit, sondern in Menschen und Situationen, die unscheinbar erscheinen. Seine Regierung ist nicht immer erklärbar, aber sie ist verlässlich, sein Gericht ist ernst, aber es dient nie der Vernichtung seines Volkes, sondern seiner Reinigung und Ausrichtung. Wer sich von dieser Sicht prägen lässt, muss die Verwirrung der Gegenwart weder romantisieren noch verzweifelt bekämpfen. Vielmehr darf er wach bleiben für die unscheinbaren Spuren des Handelns Gottes, in denen sich zeigt, dass der wahre Richter und Retter schon da ist. In dieser Hoffnung liegt eine Kraft, die trägt, wenn die Zyklen des Abfalls sich wieder zu schließen scheinen, und eine Motivation, inmitten einer zerbrochenen Welt als Teil des von Gott bewahrten Überrests einfach bei Christus zu bleiben. Herr Jesus Christus, wir bekennen dir, dass die Abkehr Israels von Gott auch unser eigenes Herz spiegelt, das sich so leicht an andere Dinge bindet. Danke, dass du uns nicht aufgibst, sondern inmitten von Verwirrung und Schuld treu bleibst und einen Weg der Rettung eröffnest. Vergib uns jede verborgene Ambition, jeden inneren Götzen und alles, womit wir dich wie einen treuen Ehemann zur Seite geschoben haben. Richte unsere Herzen neu auf dich aus, damit du allein unser Herr, unser König und unser geliebter Bräutigam bist. Stärke alle, die in zerbrochenen Familien, Gemeinden oder Beziehungen stehen, und lass sie erfahren, dass du mächtiger bist als jede Form von Chaos. Lass dein Licht in unsere Finsternis leuchten, heile, was zerstört ist, und bewahre uns im Schutz deiner Gnade, fern von der Macht des Bösen. Fülle uns mit deiner Liebe, damit wir dich ehren, an dir festhalten und dir mit ungeteiltem Herzen gehören, bis du alles neu gemacht hast. Amen.